Liebe Schwestern und Brüder, damit ist das große Thema angegeben, nicht nur durch den strahlenden Sonnenschein heute, sondern das durchgängige Thema der Bibel aus dem Lied, Siegeslied der Deborah, die ihn lieb haben müssen sein, wie die Sonne aufgeht in ihrer Macht. Und einem letzten Prophetenbuch des Alten Testaments, Malachi, euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, soll aufgehen die Sonne der Gerechtigkeit und Heil unter ihren Flügeln. Und dazu hat der Apostel Jesu mit dem Namen Jakobus uns einen Text gegeben, der ganz anders anfängt. Selig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet. Das habe ich nicht gewählt, weil heute Wahlsonntag ist, sondern weil dieser Text endet damit, alle gute Gabe und alle vollkommene Gabe kommt von oben herab, vom Vater des Lichts. Bei ihm ist keine Veränderung, nicht Nacht und Tag, sondern da ist immer hell. Noch Änderung des Lichts und der Finsternis. Wir wollen beten. Herr, lass uns, weil du das Wort sprechen kannst, dass es Licht werden soll, dein Licht aufgehen. Und benütze das Wort deines Apostels dazu, dass uns nicht nur Lichter aufgehen des Verständnisses, sondern dass dein Licht uns erleuchtet, durch und durch. Amen. Ich lese Ihnen einen Text aus Jakobus 1, ab Vers 12. Wird ja immer wieder gesagt, selbst Luther hätte behauptet, der Jakobus sei eine strohne Epistel. Das hat er denen gesagt, die den Jakobusbrief angeführt haben, dass die Werke wichtig sind gegenüber seiner reformatorischen Entdeckung, dass Gott uns seine Gerechtigkeit schenkt. Aber der Jakobus ist alles andere als Stroh und hoffentlich geht uns das heute auf. Selig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet. Denn nachdem er bewährt ist, wird er die Krone des Lebens empfangen, die Gott verheißen hat denen, die ihn lieb haben. Wir werden nachher noch weiterlesen müssen im Abschnitt, aber jetzt haben wir schon so viele Stichworte. Mit dem Liebhaben, haben wir vorher gehört. Dass die Sonne aufgeht, die Sonne Gottes, denen, die ihn liebhaben. Euch aber, die ihr den Herrn fürchtet und liebt, soll aufgehen die Sonne der Gerechtigkeit. Wer ist denn der Mann? Ist ja heute Mode geworden, dass man in der Bibel herumkritisiert, wenn die Männer erwähnt werden. Gut, es ist manchmal wichtig. Ich denke immer wieder, es gibt 4 Bände württembergische Väter und sollten schon längst 6 Bände württembergische Mütter geschrieben werden. Über die Christa von Fiban gibt es ja Gott sei Dank schon ein wichtiges Buch. Aber hier ist nicht einfach ein männliches Wesen gemeint. Selig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet, sondern das war die Frage. Als Jesus auf Erden wandelte, was ist das für ein Mann? Denn Wind und Meer sind ihm gehorsam. Was ist das für einer, dem selbst die dämonischen Geister untertan sind? Die von Dämonen besessenen, die wussten's. Du bist Christus, der Sohn Gottes. Aber die Menschen haben gesagt, was ist das für einer, dem Gott unter den Menschen so viel Vollmacht gegeben hat. Wir kennen den doch, das ist doch der Sohn des Josef aus dem Zimmermann-Gässle drüber. Was soll denn der schon Besonderes sein? Johannes der Täufer hat ihn ganz anders angekündigt. Nach mir kommt der, der vor mir gewesen ist. Und er ist, jetzt kommt der schönste Würdentitel Jesu, der Stärkere. Stärker als alle dämonische Macht. Diesen Kampf hat Jesus aufgenommen mit dem Versucher, mit dem Bösen in Person. Gleich das erste Ereignis, das der Matthäus vom Wirken Jesu schildert, ist, dass Jesus sich dem Versucher aussetzt. Und die Grundfrage ist, will Jesus alle Vollmacht von dem, der der Fürst dieser Welt ist. Er zeigt ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit. Ich will sie dir geben, wenn du vor mir niederfällst und mich anbetest. Was wäre das für eine Sache gewesen, die Welt zu gestalten? Keine Ungerechtigkeit, keine Kriege mehr, Frieden, Bewahrung der Schöpfung, das, was Menschen so sehr umtreibt, bei dem sie immer wieder versuchen, ob sie es nicht selber schaffen könnten. Jesus, komm, ich gebe dir die Macht, wenn du niederfällst. Aber Jesus hat selbst diese schlimmste aller Versuchungen abgewiesen. Ich möchte meine Vollmacht vom lebendigen Gott, meinem Vater, haben und nicht von dir. Da wich der Teufel von ihm eine Zeit lang. Und dann geht der Kampf Jesu los. Wir übersehen zu schnell die Stellen, dass Jesus sagt, es gibt dämonische Kräfte, die werden nicht durch unsere guten Absichten überwunden, dass ich sage, heute will ich mich zusammenreißen, sondern nur, wenn der Stärkere kommt. Und selbst wenn der böse Geist ausgetrieben ist, kennen Sie das, dass Sie gnadenreiche Erfahrungen mit dem Befreier Jesus gemacht haben, dann holt der böse Geist 7 andere Geister, die schlimmer sind als er, und findet das alte Haus gekehrt und geschmückt und sagt, ich will zurückkehren. Hat Jesus gesagt. Und dem Petrus hat er gesagt, ich habe für dich gebeten, dass der Glaube nicht aufhört, denn der Teufel, der Satan, der ist nicht an der Spreu interessiert, aber am Weizen, da wo was ist. Und ich halte dich. Jesus hat den Kampf mit dem Bösen übernommen. Ich sah den Satan fallen vom Himmel wie einen Blitz. So wie es die Offenbarung uns schildert, ich bin froh, dass Bruder Dr. Knöppler bei uns ist, der hat gezeigt, dass da vom Johannesevangelium viel mehr Beziehungen da sind, zum gesamten Botschaft, auch der Johannesbriefe und der Offenbarung, dass der Böse ausgestoßen ist vom Himmel, aber weh euch, die auf Erden wohnt, denn er hat einen großen Zorn und hat nicht viel Zeit. Und jetzt ist er der Fürst dieser Welt. Jesus hat den Kampf mit diesem Bösen aufgenommen, dass selbst dort, wo das gute Wort Gottes ausgesät wird, in Gottesdiensten, in Gemeinschaftsstunden, in CVM-Treffen, hier in unserer Bibelstunde, der Arge kommt und das Böse wegnimmt, wie die Raben das Saatgut. Und dass es trotzdem gute Frucht gibt, trotz der Steine und trotz des zertretenen Wegs. Und trotzdem, dass das Wort weggenommen wird. Ihr dürft beten, hat Jesus uns, seine Nachfolgerinnen und Nachfolger, gelehrt. Erlöse uns von dem Bösen. Und da ist nicht bloß das Böse gemeint, sondern der Böse. Aber die schlimmste aller Versuchungen, Adolf Schlatter, der große Neutestamentler in Tübingen, hat uns das deutlich gemacht. Und dann Karl Heim, der mit ihm systematische Theologie gelehrt hat. Die schlimmste aller Versuchungen, nachdem der Teufel eine Zeit lang von Jesus gewichen war, war am Kreuz. Verlassen von allen Menschen, angefochten, du bist doch nicht der Sohn Gottes. Dann steig doch herunter vom Kreuz. Geschlagen, gepeinigt, geehrt, entehrt. Und im Johannesevangelium heißt, als Jesus ins Leiden hineingeht, nicht jetzt kommen böse Menschen, jetzt kommt der Fürst dieser Welt. Aber er hat keine Macht über mich. Am Kreuz Jesu ist das durchgefochten worden. Ob Jesus auch nur an einer Stelle die Markierung des Bösen hat. Ich habe viele Markierungen des Bösen und Sie wahrscheinlich auch. Bei denen der Teufel dauernd sagen kann, Jesus, da habe ich Macht gewonnen, der gehört mir. Und jetzt geht's drum, ob Jesus auch einen Streifen kriegt vom Teufel, bei dem er sagen kann, der gehört mir. So wie der Förster im Wald so seine Zeichen macht, diese Bäume gehören gehauen, die gehören weg. Kommt über die Lippen Jesu ein Fluch? Kommt das zornige Wort Auf Gott kann man nicht bauen. Nein, Vater, Vater, vergib ihnen. Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Damals hat der Teufel alles Anrecht auf Jesu verloren. Alles. Der gehört Gott. Aber Jesus will nie für sich selbst sein. Er hat sein ganzes Leben, sein Wirken hat er für uns gelebt. Wenn Sie das Evangelium in zwei Worte fassen sollen, dann in die beiden Worte. Für uns. Für uns ist er auf diese Welt gekommen. Für uns hat er die Wahrheit Gottes enthüllt. Für uns ist er ans Kreuz gegangen. Für uns auferstanden. Für uns hat er diesen großen Kampf mit dem Versucher durchgestanden. Ludwig Hofacker hat in einer Predigt gesagt, o große Freiheit, wir sind damals 1812, Befreiungskriege, da hat man geschwärmt von der politischen Freiheit. Und Hofacker hat gesagt, o große Freiheit, der Satan hat alle Ansprüche auf euch Schuldige verloren. Der rechtmäßige Herr ist Jesus. Satan hat kein Recht mehr an uns. Das ist ihm schon vor 1800 Jahren genommen worden. Jetzt müssten wir bald sagen, vor bald 2000 Jahren. Nun steht nichts mehr im Weg, wenn du von der Knechtschaft des Teufels frei werden willst. Dem göttlichen Rechtstatbestand nach bist du schon frei. Es kommt nur darauf an, dass du von diesem Recht Gebrauch machst und zu Jesus fließt. Der hat Hofacker verstanden, das ist, selig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet hat. Geht's nicht um sie und mich zuerst, sondern um den Mann ohne Gleichen, der die Anfechtung erduldet hat und nachdem er bewährt ist, die Krone des Lebens empfangen hat, die Gott verheißen hat, denen, die ihn lieb haben. Ach, sind lauter Stichworte, die würde ich jetzt am liebsten erklären in einer Bibelwoche, was Leben Jesu geprägt ist von der Liebe zum Vater. Nehmen Sie bloß das hohe priesterliche Gebet, Vater. Die Stunde ist da, die Stunde der größten Entehrung, da der Fürst dieser Welt kommt, verkläre du mich mit der Klarheit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt gegründet war. Ein Gespräch ganz großer, zarter, inniger Vertrautheit. Liebhaben. Die Krone des Lebens denen verheißen, die ihn liebhaben. Wir haben in unserer Ulmer Diakoniestation einst eine Mitarbeiterin gehabt, eine treue, fromme Frau, die viel Leid gesehen hat. Und sie hat gesagt, oh Herr Schäffbuch, ich denke eben immer, jedes Tränlein gibt ein Krönlein. Ja, aber die Krone des Lebens ist was anderes. Er hat diesen Jesus erhöht und ihm einen Namen gegeben. Er ist der Herr, liebe Brüder und Schwestern, er will unser Herr sein. Er hat Vollmachten, unbegrenzte Vollmachten, das, was er zu seinen Lebzeiten getan hat, dass er sich als der Stärkere erwiesen hat. Das will er auch bei uns tun. Das ist ein Jubel, den wir aufnehmen können. Makarios, heil dem, selig ist der eine Jesus, der die Anfechtung überwunden hat am Kreuz, sich als der Stärkere erwiesen hat, für uns. Aber das will sich jetzt auch in unserem Leben bewähren und deshalb lese ich bei dem Abschnitt weiter. Selig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet, denn nachdem er bewährt ist, wird er die Krone des Lebens empfangen, die Gott verheißen hat, denen, die ihn lieb haben. Nun soll niemand sagen, wenn er versucht wird, ja, können wir denn noch versucht werden? Gestern hat einer gesagt, seit ich Jesus kenne, gibt's keine Versuchung mehr. Ich stehe sicher. Schön, das würde ich auch gern sagen, gell? Meine Familienglieder können ein Lied davon sagen, wie ich sicher stehe. Niemand sage, wenn er versucht wird, oh, das geht. Der Luther hat immer gemeint, die schlimmste Versuchung sei das Geld. Und ich habe immer gedacht, ich bin frei vom Geld, Geld, eine alte Waage gehabt, so ein Jetta, den ich jetzt abgestoßen habe und habe gedacht, den verschenke ich an Slowakei oder neue Bundesländer, an arme Pfarrer. Großzügig, ich bin doch frei vom Geld. Und da dummerweise der Händler gesagt, wisset ihr ja, dass der nur 6.500 Mark wert ist. So viel hätte ich eigentlich nicht verschenken wollen. Gell? Also, oh, große Freiheit, niemand sage, wenn er versucht wird. Gell? Es geht an ganz kleinen Dingen los. Dass er von Gott versucht wird. Denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen und er selbst versucht niemand. Sondern ein jeder wird versucht, wenn er versucht wird von seinen eigenen Begierden, von ihnen wird er gereizt und gelockt. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, kommt jetzt ein Bild, das eigentlich bei der Entstehung unseres eigenen Lebens eine Rolle gespielt habe. Empfängnis, heranwachsen, geboren werden. Wenn die Begierde empfangen hat, es fängt ganz klein an, gebiert sie die Sünde. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Irret euch nicht, meine lieben Brüder und eventuell auch die lieben Schwestern. Alle gute Gabe und alle vollkommene Gabe kommt von oben herab, von dem Vater des Lichts. Bei ihm ist keine Veränderung noch Wechsel des Lichts und der Finsternis. Er hat uns geboren nach seinem Willen durch das Wort der Wahrheit, damit wir Erstlinge seien seiner Geschöpfe. Jetzt ein paar Sätze unterstrichen aus dem reichhaltigen Text. Jeder wird versucht, wenn er versucht wird von den eigenen Begierden. Der Jesus hat im hohen priesterlichen Gebet zu seinem Vater gesagt, ich bitte dich nicht, dass du sie von der Welt nimmst, meine Leute, aber dass du sie bewahrst vor dem Argen, vor dem Bösen. Das heißt nicht, dass der Böse nicht auch an uns herankommt. Dass die Versuchung, die in uns ist, Jesus sagt, aus dem Herzen des Menschen kommen arge Gedanken, Mord, Ehebruch, Hurerei, Falschzeugnis, Lästerung. Dass wir die nicht spüren, wir bleiben angefochtene Leute. Der Knecht ist nicht über seinen Meister. Der Teufel wird, wenn er es bei Jesus versucht hat, ihn von Gott wegzukriegen, auch bei uns versuchen. Gerade wenn Gott schon viel in unser Leben hineingegeben hat, dass wir nicht der Spreu gleichen, sondern dem Weizen. Jeder wird versucht. Darum hat uns Jesus gelehrt, führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Ja, kann denn Jesus wirklich sagen, dass Gott uns hineinführt, betet, führe uns nicht in Versuchung? Von dieser großen Versuchung dürfen wir frei sein, dass Gott uns testet, ob wir echt sind. Der Jakobusbrief hat sehr viele Beziehungen zum Alten Testament. Und es hat mich neulich mal sehr getröstet, als der Professor Hengel als Neutestamentler gesagt hat, wir kennen viel zu wenig das Alte Testament. Im Alten Testament steht zweimal, einmal 5. Mose 8, Gott führte sein Volk in die Irre, in die Wüste und versuchte es, damit er erführe, ob ihr Herz treu an ihm hinge. Und so hat es der fromme König Hiskia erlebt, der eigentlich als Vorbild uns dargestellt wird, 2. Chronikbuch erzählt es, und Gott verließ ihn, damit deutlich würde, was in seinem Herzen ist. Oh, liebe Zeit, wenn Gott bloß einen Augenblick seine Hand von mir abziehen würde und ich dem ausgeliefert wäre, was in meinem Herzen, in meiner Fantasie ist, wäre ich verloren. Diese große Versuchung ist von uns abgeblockt, seit der Herr Jesus für uns gebetet hat, ich bitte dich nicht, dass du sie von der Welt nimmst, aber dass du sie bewahrst vor dem Argen. Gott möchte uns nicht mehr in den großen Test hineinführen, dass herauskommt, was in unserem Herzen ist. Deshalb ist ganz falsch, wenn wir sagen, naja, ich kann ja auch nichts dafür, dass ich eben so gebaut bin. Ich tue eben ein bisschen schwerer mit der Geduld. Mein lieber Freund Paul Heiland, langjähriger Freund, hat so am Ende seines Lebens gesagt, ich bin froh, dass ich eigentlich nicht einen Menschen weiß, der mir Gram ist und dem ich feindlich bin. Und ihr denkt, bei mir ist ein Sieg Gottes, wo ich nicht an jedem Tag 10 Feinde habe, gell? Also es gibt unterschiedliche Prägungen auch, Temperamente. Und da sind wir zu leicht dabei und sagen, der eine ist eben so von Gott gebaut, der andere so. Nein, Gott ist der Geber aller guten Gaben. Gott hat das Versuchliche nicht in uns hineingelegt. Zu leicht sagen wir wie der Adam, die Eva, die du mir zugesellt hast, die hat mir den Apfel gegeben. Es kommt doch von dir, lieber Gott. Es kann doch nicht schlecht sein. Nein, von Gott kommen gute Gaben. Ihr dürft euch auch nicht täuschen und sagen, ha, so gleich ein bisschen wird man in der Welt nur Freude haben dürfen. Es gibt manche Christen, die sind so arg, eng. Und so Gedanken darf man ja ein bisschen rummachen, Gedanken sind frei. Halt, sagt der Jakobus, als großer Seelsorger. Der Jakobusbrief ist ein seelsorgerlicher Brief. Es ist wie am Anfang unseres Lebens, wo ganz kleine Zellen das Leben gebildet haben und daraus ist unser herrlicher Leben im Mutterleib geworden, dann sind wir geboren. Und was sind wir für Frauen und Männer geworden? Gell? Jedes einzelne Prachtexemplar Gottes. So fängt es auch mit der Sünde an, ganz klein, harmlos. Wie eine Mutter sagt, ich weiß gar nicht, ob Kind empfangen, wo es erst nach Monaten eigentlich richtig klar wird. Wird da was draus oder nicht? Die Sünde fängt ganz klein an. Wenn die Sünde Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. So ist bei der eigenen Begierde, bei den Kräften, die in uns ist, sagt nicht harmlos, es ist ja bloß klein. Und ich weiß ja noch, wann ich mich selber in Zaum halten muss und wann ich Schluss machen muss. Passt auf! Das sind elementare Kräfte. Und Gott hat für uns doch etwas ganz anderes vor. Alle gute Gabe, alle vollkommene Gabe kommt von oben ab. Wir sollen Erstlinge sein. Er hat uns geboren nach seinem Willen durch das Wort der Wahrheit, damit wir Erstlinge seiner Geschöpfe sein. Jetzt nimmt der Jakobus noch einmal dieses elementare Schöpfungsbild auf. Nicht bloß die Begierde will etwas, will zum Leben kommen, will wachsen, will Raum einnehmen, sondern Gott in seinem Willen hat uns geboren, auf dass wir Erstlinge seien seiner Geschöpfe. Im Alten Testament wird uns geschildert, wie das mit Erstlingen war. Wenn die Ernte eingebracht wurde, sollte der Israelit einen Korb voll nehmen mit seinen Äpfeln und Kartoffeln. Das hat es wahrscheinlich in Israel gar nicht so gegeben, aber die Früchte, die es damals gab, und die Erstlingsgarbe und sie ins Heiligtum bringen. Es war denen ihr Erntedankfest. Erstlinge sind etwas zum Vorzeigen. Gott hat uns, jetzt gucke ich mal, wir, die wir hier versammelt sind, die Gemeinde Jesu in unserem Land, sollen Erstlinge sein. Beim Erntedankaltar war mir es immer erfreulich, wenn die Leute aus ihren Gärten und Gütlern die schönsten Kürbisse, die perfektesten Tomaten gebracht hatten, zum Vorzeigen. Da hat man nicht die halbfaulen Früchte gebracht. Gottes Wille ist darauf aus, dass die Welt an uns auch etwas sieht, was Gott wirken kann, nicht bloß die Begierde. Er hat uns geboren nach seinem Willen. Gott hat etwas vor, mit jedem von euch, dass er etwas vorzuzeigen hat. Ich habe mich im letzten Jahr sehr beschäftigt mit dem Leben von Sixt Karl Kapff, dem ersten Pfarrer von Korntal. Später wurde Dekan in Münzingen, Herrenberg, eine kurze Zeit Prälat und dann hat er vorgesogen, wieder Gemeindepfarrer zu werden und war 27 Jahre lang an der Stuttgarter Stiftskirche der Vorvorvorgänger von Konrad Eisler. Und hat das evangelische Stuttgart des letzten Jahrhunderts ganz entscheidend geprägt. Er war ein Mann des Gebetes. Er hat im Jahr 3000 Hausbesuche gemacht, meist Kurzbesuche. Und wenn man ihn nachher auf der Straße ansprechen wollte, hat er nie zurückgegrüßt. Und man hat in Stuttgart gewusst, jetzt bringt er das, was er eben bei der alten Frau, bei dem einsamen Witwer, in dieser kinderreichen Familie, bei diesem arbeitslosen Vater gesehen hat, im Gebet vor Gott. Er war ein Mann des Gebetes. Und bei der Diakonissenanstalt Stuttgart gegründet, das Weidlersche Mädcheninstitut, die heutige Möhrigen-Heidehof-Gymnasium, eine Fülle von missionarischen Einrichtungen, Gründer des Gustav-Adolf-Werks in Württemberg, war eine unheimliche Dynamik in seinem Leben drin. Und ich meine, immer wenn wir noch manches von seinen Anregungen aufnehmen würden, das wäre das Modernste von Gemeindeaufbau. Da würde etwas gestaltet. Predigt muss die Mitte sein, von da muss es ausstrahlen in Hauskreise. Und manche Hauskreise sind sehr schnell geprägt, stilmäßig, frömmigkeitsmäßig, soziologisch. Dann müssen wieder neue Kreise gebildet werden. Tolle Ideen. Aber bei seiner Beerdigung hat eine einfache Frau Stuttgarts einen schönen Satz gesagt. Bei Kapf hat man gesehen, dass Gott eine Wirklichkeit und eine Macht ist. Oh, wenn man das bei meinem Leben sagen könnte, bei Ihrem Leben. Dass Gott eine Wirklichkeit und Macht ist. Etwas zum Vorzeigen. Nach seinem Willen hat er uns geboren. Gott redet doch nicht mit uns, gibt uns nicht nur Impulse, sondern er gibt Schöpfungskräfte hinein in unser Leben, die noch viel stärker sind als die Begierden. Nehmt es doch einmal ernst. Der Vater aller guten Gaben, der den strahlenden Sonnenschein Mitte im November noch fertig bringt, der so viel wirken kann. Denkt's, wenn ihr eure Hände seht, Gott hat mich geschaffen. Luther hat so schön gesagt, ich glaube, dass mich Gott geschaffen hat, mir Augen, Ohren, Leib und Seele gegeben hat. Der das fertig gebracht hat, mein Schöpfer, der bringt's doch auch fertig, dass nicht bloß die Begierden in mir regieren, sondern dass ich Erstling seiner Geschöpfe werde. Signal auf die Welt Gottes, auf die er erst zugeht, wenn es einmal über uns allen heißen wird, voll von Gottes Herrlichkeit, Gottes Gegenwart, Gottes Glanz. Etwas von dem soll schon aufleuchten. Alle guten Gaben kommen von diesem Gott. Wir sollen Erstlinge sein. Wie will das Gott durchführen? Er hat uns geboren nach seinem Willen durch das Wort der Wahrheit. Im Johannesevangelium wird uns berichtet, dass Jesus vor Pilatus gesagt hat, dazu bin ich geboren, dazu in die Welt gekommen. Denk immer, sei es kürzeste Weihnachtsevangelium. Bin dazu geboren, dazu in die Welt gekommen, dass Wahrheit in unserer Welt laut wird. Wahrheit über Gott, Wahrheit über uns, Wahrheit über die Welt, dass wir nicht im Dreck Wissenschaftler Nikolaus Lobkowitz von Eichstätt hat neulich bei dem Schleiersymposium gesagt, ich weiß gar nicht, man sieht in unserer Welt die Christen und die Kirche als große Moralanstalt an, die ein paar Ratschläge gibt, wie das Leben anständiger und vollkommener und friedlicher ist. Dabei besteht doch die Hauptaufgabe der Kirche darin, die Botschaft Jesu weiterzugeben, dass Jesus uns Menschen annimmt, obwohl wir Sünder sind. Dazu ist Jesus gekommen als der große Arzt, um uns nicht moralische Vorschläge zu geben, sondern Wahrheit. Für euch arme Kerle, für euch arme Mädler bin ich da. Ich verstehe euch doch. Ich bin in dieser Welt gewesen, ich weiß, was Anfechtung ist. Ich habe mit dem Teufel gerungen. Ich weiß, was das ist, wenn man von Gott weggezogen wird. Wie mit 1000 Stricken. Ich verstehe es. Aber ich bin auch noch da. Und habe die Krone der Ehren empfangen. Ich habe von Gott Vollmachten, dass ich hineinwirken kann. Nicht bloß in den Himmel, sondern euer Leben. Lassen Sie uns zwischendrin einen Vers singen von dem Lied 262. Bei dem Weinstock hilf uns bleiben als die Reben. Und da heißt nachher, ich möchte bei dir bleiben in Versuchung, auch dann, wenn die Sünde mich niederwarf. Du lässt mich wieder atmen, schenkst Vergebung, gerade den ersten Vers und dann nochmal den Refrain 262, bei dir dem Weinstock, hilf uns bleiben. Selig ist der Mann, in ihm, in Jesus ist die Verheißung, er die Stunde der Bewährung im, Entschuldigung, wir Theologen sagen gern, dass wir es auch griechisch sagen können, aber hier geht es nicht bloß um ein bisschen Versuchung, sondern Peirasmos, das ist die elementare Versuchung, dass wir von Gott weggerissen werden sollen, so wie es Jesus selber erlebt hat. Einmal in der ersten Versuchung vom Teufel und am Kreuz, der Fürst dieser Welt, hat er Macht über mich. Und wenn der auf uns einstürmt, dem schönen Lied, Herr, habe Acht auf mich, heißt, wenn Satan, Sünd und Welt mich stürmend überfällt, nicht übergehen. Stürmend kann mich das überfallen, auch gerade in dem Augenblick, wo ich meine, es sei harmlos. Aber Jesus, an dem wir wie Reben am Weinstock sein dürfen, will uns seine Kräfte zuweisen. Manche sagen, ach, bei dem Jakobus, ich komme nicht ganz draus, da kommt immer wieder ein neues Bild, warum kommt das jetzt von der guten Gabe und vollkommenen Gabe und dass Gott alles Gute gibt. Wir müssen das Alte Testament gut kennen, es ist wie ein Zitat aus Malachi 3, wo wir wissen von Menschen, die sagen, ach, was nützt denn, wenn man auf Gott hofft? Es geht doch dem Gottlosen genauso gut wie dem Ach, denen geht's oft noch viel besser als denen, die auf Gott vertrauen. Und da heißt beim Propheten Malachi, ihr werdet am Ende schon sehen, was für ein Unterschied ist zwischen dem, der Gott vertraut und der Gottes Wort in den Wind schlägt. Und dann kommt dieser Abschnitt, euch, die ihr meinen Namen anruft, soll aufgehen die Sonne der Gerechtigkeit und Heil unter ihren Flügeln. Das gibt der Jakobus auf seine Weise weiter. Ihr werdet schon noch sehen, wie Gott für euch einsteht. Mit einer elementaren Kraft, wie die Sonne neues Leben hervorbringt, selbst unser Gemüt froh macht. An einem düsteren Tag sind wir oft bedrückt und schon ein bisschen Sonne kann unser ganzes Gemüt verändern. Euch, die ihr seinen Namen fürchtet, soll aufgehen die Sonne der Gerechtigkeit und Heil unter ihren Flügeln. Also stärker als alle unguten Einflüsse unseres Lebens und stärker als alle Verharmlosungen, die uns immer wieder einflüstern darfst, nicht so schlimm, nehmen wir die anderen sind ja auch nicht. Wenn alle so wären wie du, wär's gut. Nein, Gott will eine neue Kraft in euer Leben hineinbringen. Im letzten Jahrhundert gab's in Beugen dem verfallenen Komturschloss am Rhein die erste Rettungsanstalt. Christen in dem Aufbruch der Erweckung um Basel haben nicht bloß die Basler Mission, Pilgermission, das erste Diakonissenhaus der Schweiz in Rien, die erste Kinderbewahranstalt, aus denen später Kindergärten wurde, der erste Jünglingsverein gegründet, die Basler Traktatanstalt, die Basler Bibelanstalt, 50 Einrichtungen, Taubstummenanstalten. Und dann hat damals dieser große Gründer Spittler gesagt, wir brauchen auch eine Kinderrettungsanstalt. Damals nach den Befreiungskriegen sind so viele bitterarme Dörfer gewesen, die haben sich nicht mal einen Lehrer leisten können und ganze Banden von verwahrlosten, heimatlosen Kindern sind durch die Orte gezogen. Wir brauchen Kinderrettungsanstalten. Und hat zu dem bewährten Pädagogen Christian Heinrich Zeller, der hat natürlich auch aus Württemberg gestammt, also die Hauptsache bei uns Württemberger ist unser Demut, aber wir wissen, was wir wert sind, hat den Christian Heinrich Zeller geholt und hat gesagt, du baust eine Rettungsanstalt auf und als Mitarbeiter holst du Lehrer, die bereit sind, für ein kleines Geld in bitterarme württembergische Dörfer zu gehen, als Lehrer, wie als Missionare nach Afrika und Indien, damit die jungen Leute etwas Vernünftiges beigebracht kriegen. Und der Zeller war ein hervorragender Pädagoge, den großen Leitsatz geprägt. Ein Erzieher kann nur einer sein, bei dem es die Kinder spüren, dass er sich täglich selbst von Gott erziehen lässt. Ob meine Kinder das bei mir gespürt haben? Autorität kommt daher, dass ich mich selbst unter eine Autorität stelle. Großartige Sätze, müsste man auch mal extra Lebensbilder, Zeller machen. Aber bei dem Zeller war es so, wenn er den ganzen Tag in seiner Schule war, in den riesengroßen Aufgaben, und kein Geld für die verfallene Anstalt in Beugen, dann sind ihm die Nerven durchgegangen, wie es meist auch bei uns ist, sobald er die Glastüre seiner Wohnung zugemacht hat. Dem ganzen Tag über war schon seine Galle übergelaufen, aber jetzt ist er explodiert, nicht? Und an Kleinigkeiten hat er sich aufgeregt. Ein paar von Ihnen nicken, die kennen das auch vielleicht. Und er war verheiratet mit einer vornehmen Schweizerin, hat 4 Töchter gehabt und diese Friederike Zeller hat mal zu ihren Töchtern gesagt, Mädchen, wenn ihr nicht brav seid, müsst ihr mal einen Württemberger heiraten. Also, da hat sie auch württembergisch Temperament und ungezügeltes Temperament erlebt. Und von diesem Zeller stammt das Lied, bewegt mich immer tief in unserem Gesangbuch, Treuer Heiland, wir sind hier, wo es heißt, zeige deines Wortes Kraft. Im Gesangbuch heißt es an uns armen Wesen, in der Urform heißt es an mir armen Wesen. Ich bin nicht der große Pädagoge, ich bin ein armes Wesen. Zeige deines Wortes Kraft an mir armen Wesen. Zeige, wie es mich umschafft, mich Kranken macht, genesen. Jesu, dein allmächtig Wort, fahr in mir zu siegen fort, so hat es ursprünglich geheißen, bis ich ganz genese. Der hat gewusst, wo es noch Gegenkräfte gibt, die auch sein Christsein ungläubig und unglaubwürdig machen. Und jetzt zeige deines Wortes Kraft, was wir heute Worte haben, Words, 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 gell? Also oft lohnt sich schon gar nicht mehr Zeitung zu lesen, die Fülle der Worte, gell? Das ist am nächsten Tag vergessen, Schnee von gestern. Das Wort Gottes ist anders. Er sprach, es werde und es geschah. Das ist gemeint, dass Gott sein elementares Schöpfungswort noch einmal in mein Leben hineinspricht, dass Neues wird, dass ich nicht von der Begierde und von der Fantasie geleitet werde, sondern erforsche mich, Gott, erfahre mein Herz, prüfe, wie ich es meine. Du siehst, ob ich auf bösem Weg bin und leite mich auf ewigem Wege. Dann geht etwas auf von der Sonne der Gerechtigkeit. Christen sind, auch selbst wenn sie uns Vorbilder sind, noch keine Engel. Aber das Große ist, dass etwas spürbar wird von Neuem. Das ist wie wenn Die Weingärtner im Remstal, wir durften ja 14 Jahre im Remstal leben, durch ihre Weinberge gehen und da sehe ich bloß so komische alte Weinstöcke. Wenn da einer sagen würde, da wachsen Reben raus und am Schluss hängen da so Trauben dran, würde ich sagen, das ist technisch unmöglich, gell? Kann man sich nicht vorstellen. Und die gehen im Frühjahr durch Weinberg und sagen, die steht gut, die schlagen gut aus, wo ich noch kaum ein bisschen grüne Knospe sehe, noch kaum eine Rebe. So soll es bei uns sein, dass etwas Verheißungsvolles schon wächst, auf dass wir Erstlinge seien, nach seinem Willen, dass die Sonne der Gnade Gottes etwas bei uns wachsen lassen kann, an dem andere Menschen erkennen, dass Gott eine Macht ist und dass Gott über uns gepriesen wird. Alle gute Gabe, alle vollkommene Gabe kommt von oben herab. Der große württembergische Seelsorger Johann Christoph Flumhardt hat einmal zu einem Menschenkind, das zu ihm kam und gesagt hat, ich habe aber so viel Sünde und so Versuchung, hat er gesagt, denk nicht so viel an deine dumme Sache rum, sonst kriegst du am Schluss nur Spaß dran. Sünde ist ernst, Versuchung ist was Ernstes, aber wir sollten ihr nicht die Ehre geben, dass wir zu viel dran herumdenken. Es gibt einen Kampf gegen die Sünde in gutem Wollen, bei dem wir uns schon viel zu sehr festkrampfen an die Sünde, statt dass wir uns aufmachen. Du Vater aller Güte, du Gott, von dem alle guten Gaben kommen, ich bin leer, fülle mein Dunkel mit deinem Licht. Ich bin gespannt darauf, was du bei mir tun wirst. Amen. Ich möchte mit Ihnen beten. Herr Jesus, du hast die Versuchung bestanden. Du hast in dieser Welt festgelegt, durch deine Erhöhung, dass dir alle Macht anvertraut ist. Und du hast nicht gesagt, wir seien davon ausgenommen. Du weißt, wie viel Mächte an uns zerren. Du kennst unsere Eigenarten. Herr, der Teufel hat Jahrtausende Erfahrung mit unseren schwachen Stellen und erst recht mit dem, wo wir uns stark vorkommen. Aber du hast noch mehr Erfahrung. Du kennst uns durch und durch und willst uns in deiner Güte festhalten, heilen, zurechtbringen, einmal heimbringen, in dieser Welt aus uns etwas machen, das zur Ehre des Vaters dient. Bitte tu es auch an uns. Herr, wir warten auf dein Heil. Lass uns nicht erschrocken werden, wenn die Versuchung kommt. Du willst auch durch die Stunden der Versuchung bewähren, dass du stärker bist. Das trauen wir dir zu, wir haben es schon oft erfahren. Lass uns das auch weitersagen, den Menschen, die gerne angeschlossen wären an eine neue Kraft, an eine Kraft der ewigen Welt. Lass uns dieses Wissen nicht für uns behalten, sondern weitergeben, dass du der starke Held bist. Amen.